Jetzt dürfen Sie den Titel raten. In My Head ist es von Scott and Lila. Sie hören WDR 5, das Wirtschaftsmagazin. Und heute, vor genau 100 Jahren, da wurde die Deutsche Lufthansa AG gegründet. Die Vorgängergesellschaft der heutigen Lufthansa. Am 6. April 1926 hat sie ihr erstes Flugzeug in die Luft geschickt. Bevor wir auf die Anfänge der Lufthansa zurückschauen, da werfen wir erstmal einen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation der Luftbranche insgesamt. Und da sieht es international betrachtet eigentlich ziemlich gut aus. Allerdings steht der Standort Deutschland und damit auch eben die Lufthansa unter Druck. Warum, erklärt Melanie Böff aus unserem ARD-Börsenstudio in Frankfurt.
Die Flugbranche steht schon seit Jahren vor großen Herausforderungen und die werden in Zukunft nicht kleiner. Im Jetzt läuft es aber noch und sogar zahlenmäßig richtig gut. Die weltweite Luftfahrt steuert auf Rekordgewinne zu.
Wir haben Wachstum eigentlich nach Covid in jedem Jahr. Es gab erst die Aufholeffekte, die sind jetzt durch. Und wir sehen im Moment ein weltweites Wachstum von 3-4%. Das haben wir im letzten Jahr gesehen, 25. Und das sind ja auch die Erwartungen für 2026.
Sagt Luftfahrtexperte Michael Gierse von Union Investment. In Europa ist die Lufthansa der umsatzstärkste Luftverkehrskonzern. Sie feiert gerade 100-jähriges Jubiläum. Bei der Kernmarke aber knirscht es.
Also die Lufthansa hat in den vergangenen Jahren versucht, diese Tochtergesellschaft Eurowings, die jahrelang defizitär war, ins Positive zu bringen. Das ist ihr auch gelungen, aber auf der anderen Seite ist der Gewinn bei der Lufthansa weggebrochen. Das ist halt ein Sammelsurium von verschiedenen Marken in der Lufthansa. Ich würde sagen, es sind viel zu viele Marken.
Sagt Gierse. Dazu kommt, innerdeutsch fliegt kaum noch jemand. Und das trifft besonders die Lufthansa. Der Konzern reagiert mit einem harten Sparprogramm. 4000 Stellen sollen wegfallen. International gesehen steht der gesamte Luftverkehrsstandort Deutschland unter Druck. Billig-Airlines ziehen sich zurück, zu hoch die Kosten. Da geht's unter anderem um Personalkosten, so Michael Gierse.
Aber auch regulatorische Kosten, vor allen Dingen, was alles mit Energie zu tun hat. Zum Beispiel wurde den europäischen Fluggesellschaften hier auferlegt, dass sie 2% alternativen Kerosin beimischen müssen. Wir nennen das SAF.
Kurz für Sustainable Aviation Fuel. Nachhaltiger Kraftstoff also, der aber teurer ist als herkömmliches Kerosin und dazu noch knapp. Es gibt nicht genug davon, sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongard. Es ist schwer, ausreichend SAF ranzubekommen.
Jetzt schon ranzubekommen und in den nächsten Jahren soll der Anteil ja steigen. Und auch da ist zurzeit nicht abzusehen, ob da wirklich genügend Mengen zur Verfügung stehen. Das ist aus Sicht Umweltschutz wirklich ganz bitter.
Die Branche hat sich verpflichtet, bis 2050 netto null Emissionen zu erreichen. Ob das klappt? Das bezweifeln viele in der Branche. Sauberer und moderner zu werden, bleibe die große Herausforderung, sagt Verkehrsexperte Jürgen Pieper.
Das wird in der Luftfahrt lange dauern. Die Elektrifizierung des Flugzeugs ist wesentlich schwerer als die eines Automobils oder eines Schiffes. Hier werden die Fortschritte eher langsam sein und die Schritte werden zunächst eben klein sein durch modernere Flotten, durch geringen Spritverbrauch. Große Durchbrüche wird es hier erstmal nicht geben.
Bei den Kosten hat die Branche zuletzt der Politik Druck gemacht. Jetzt plant die Bundesregierung unter anderem Gebühren und die Luftverkehrssteuer zu senken. Ein Versuch, Deutschland als Standort wettbewerbsfähiger zu machen.
Die Lufthansa und Co. können sich freuen, weil das natürlich für sie zusätzlichen Gewinn bedeutet. Bei den Passagieren wird da nichts ankommen.
Sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongard. Dazu komme, von diesen Erleichterungen profitieren dann ja nicht nur deutsche Airlines, sondern auch die internationalen Konkurrenten. Branchenexperten sind sich einig, der große Wurf sind diese Regierungspläne noch nicht.
Berichtet Melanie Böff aus unserem ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Schon ziemlich anders sah das vor 100 Jahren aus. Da wurde Fliegen langsam immer beliebter. Aber in den Startjahren der Lufthansa, da waren manchmal nur eine Handvoll Passagiere an Bord. Also wirklich sehr viel Beinfreiheit. Die Geschichte der frühen Lufthansa bringt uns Jan Breuer näher.
Es sind die goldenen 20er in Deutschland. Die Wirtschaftsleistung wächst, Kunst und Kultur und Wissenschaft stehen in voller Blüte. Auch die Passagierluftfahrt erlebt einen Boom. In Deutschland konkurrieren mehr als 30 Fluggesellschaften um Gäste. Darunter sind zwei größere größer als der Rest.
In der Geburtsstunde des deutschen Luftverkehrs haben im Wesentlichen zwei Organisationen um die Palme gerungen. Die Deutsche Luftreederei und der Junkers Luftverkehr.
So Gotthard Sachsenberg, Unternehmer und Zeitzeuge. Und auch wenn aus der Deutschen Luftreederei die Deutsche Aeroloid wird, beide Gesellschaften sind so stark verschuldet, dass nur die Fusion bleibt. Das Reichsverkehrsministerium drängt darauf. Am 6. Januar 1926 ist es soweit. In Köln gründet sich die Deutsche Lufthansa AG. Aeroloid bringt den Kranich mit fürs Logo, Junkers Luftverkehr, die Unternehmensfarben und die Piloten. Einer davon, Hans Steinbeck.
Ich wurde überall eingesetzt, wo ich wollte. Als alter Flugpionier, nicht wahr, hat man mir natürlich zugestanden, dass ich mir die Strecken auch aussuchen konnte.
3 Monate nach Gründung der Lufthansa hebt das erste Linienflugzeug ab. Es sind zunächst kleine Maschinen, meist nur mit 4 Gästen an Bord. Das Streckennetz reicht von Paris bis zur russischen Grenze und von Stockholm bis Innsbruck. Die Piloten bekommen strikte Handlungsanweisungen. Da heißt es unter anderem:
Auf Streckenflügen ist das Abweichen vom Kurs, etwa um landschaftlich schöne Punkte den Fluggästen zu zeigen, oder das Umkurven solcher Punkte verboten.
Aber nicht nur Routen müssen eingehalten werden. Auch vor, während und nach dem Flug gilt es für Piloten, einiges zu beachten.
Der Genuss berauschender Getränke oder irgendwelcher Rauschgifte vor dem Fluge und während des Fluges sowie das Rauchen im Führersitz ist streng verboten.
So wird Fliegen immer sicherer und immer beliebter. Sind es 1926 rund 55.000 Fluggäste, zählt die Lufthansa 2 Jahre später schon doppelt so viele. Service an Bord gibt es zu dieser Zeit aber noch nicht. Erst 1938 stellt die Lufthansa Stewards und Stewardessen ein. Die Flugzeuge sind inzwischen größer, die Flüge länger. Die Ziele heißen nun auch Bangkok, Peking oder Santiago de Chile. Doch diese Erfolgsgeschichte, sie hat auch eine Kehrseite. Das NS-Regime bindet die Lufthansa eng an sich, hält 26% der Gesellschaft und sichert sich ein Mitspracherecht. 1938 klingt das so:
Die deutsche Lufthansa hatte große Aufgaben zu erfüllen und hat sie gern übernommen, weil sie sich stets bewusst als Dienerin von Volk und Nation betrachtete.
Diese Nähe zur Politik wird der Lufthansa nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst zum Verhängnis. Die Alliierten belegen die Gesellschaft mit einem Flugverbot. Erst 1955 wird das wieder aufgehoben. Der erste Flug führt von Hamburg nach Frankfurt am Main.
Von dem Augenblick rollt die zweimotorige Convair auf dem Flughafen Frankfurt ein. Es haben sich natürlich zahlreiche Gäste hier versammelt.
So schildert der Reporter die Ankunft der Maschine. Heute ist die Lufthansa eine der größten Airline der Welt.
Ein Ausflug in die frühe Geschichte der Lufthansa. Jan Breuer. Sie wollten doch bestimmt schon immer mal einen schreienden Männerchor hören. Also ein Chor, der wirklich alle Texte und Lieder nicht singt, sondern einfach schreit. Den gibt's in Finnland zu hören. Der ist so beliebt, dass er mittlerweile sogar auf Tour weltweit geht. Und was die Finnen darüber hinaus kulturell zu bieten haben, das erfahren Sie gleich in Westart, unserem Kulturmagazin. Denn die finnische Stadt Oulu, die ist dieses Jahr Kulturhauptstadt. Claudia Dichter übernimmt nach den Nachrichten. Ich bin Nico Rau. Schönen Tag.
Die Tiere, die besser an der gegebenen Umweltbedingung angepasst sind, haben letztlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, in die nächste Generation zu kommen.
Das ist Evolution. Kann sie uns helfen, uns an den globalen Klimawandel anzupassen?
Es kann immer nur eine leichte Verschiebung geben von Generation zu Generation.
Und deswegen ist der Verlust einer Art auch so tragisch.
Evolution. Was regelt sie für uns und was nicht? WDR 5 Quarks. So spannend kann Wissenschaft sein. Heute um 15 Uhr im Radio. Sowie jederzeit im Netz und in der WDR 5 App. Mitreden, mitfühlen, miterleben. WDR 5.
Es ist 14 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Dagmar Schlichting. Guten Tag.
Heute gehen alle Supermärkte wieder auf. Endlich funktionieren auch weitestgehend, was Notrufe etc. angeht, auch die Mobilfunknetze. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagt, dass weitere wichtige Bereiche im Südwesten der Stadt wieder Strom haben. Von dem Ausfall sind aber noch immer rund 25.000 Haushalte betroffen. Auch die Bundeswehr ist in Berlin, um bei der Versorgung der Menschen zu helfen. Und Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen sind angekommen.
Die Unterstützung, die wir aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel angeboten haben, was Notstromaggregate angeht, funktioniert auch gut. Wir haben, glaube ich, 36 derzeit vor Ort Notstromaggregate in unterschiedlichen Größenordnungen. 16 oder 17 sind im Einsatz bislang.
Die Stadt Berlin hat den betroffenen Menschen jetzt außerdem angeboten, die Kosten für ein Hotelzimmer zu bezahlen, wenn ihre Wohnung weiter kalt ist. In Brandenburg ist die Koalition aus SPD und BSW geplatzt. Ministerpräsident Woidke von der SPD hat die Zusammenarbeit für gescheitert erklärt und dafür das BSW verantwortlich gemacht. Die Partei weist das zurück. Mario Kubina, WDR Berlin.
Die BSW-Bundesvorsitzende Amira Mohammed Ali sagt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, sie finde die Entscheidung der Sozialdemokraten sehr enttäuschend. Am BSW hat es aus ihrer Sicht jedenfalls nicht gelegen. Mohammed Ali wirft dem SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke vor, das BSW loswerden zu wollen. Mit dem Ziel, in Brandenburg eine rot-schwarze Landesregierung zu bilden. Zunächst will Woidke allerdings mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Der brandenburgische Ministerpräsident hat die Koalition mit dem BSW für beendet erklärt, nachdem mehrere Abgeordnete die Wagenknecht-Partei verlassen hatten. Damit hat das bisherige Regierungsbündnis keine Mehrheit mehr im Potsdamer Landtag.
Weitere Meldungen im Überblick. CSU-Chef Söder hat zu Beginn der Winterklausur seiner Partei weitgehende Sozialreform gefordert. Im oberbayerischen Kloster Seeon hat Söder etwa das Gesundheitssystem genannt. Seiner Meinung nach soll es weniger Krankenkassen geben. Außerdem will er die telefonische Krankschreibung reduzieren. Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Schweiz mit 40 Toten haben die Behörden Fehler eingeräumt. Der Bürgermeister von Crans-Montana sagte, dass der Brandschutz in der Bar seit Jahren nicht mehr kontrolliert wurde, obwohl das einmal im Jahr Pflicht ist. Warum die Kontrollen ausblieben, ist unklar. Das Winterwetter hat der Polizei in Detmold geholfen, zwei mutmaßliche Diebe zu fassen. Die beiden 18 Jahre alten Männer sollen in der vergangenen Nacht in einen Kiosk eingebrochen sein. Ein Zeuge bekam das mit und rief die Polizei. Die entdeckte vor dem Kiosk Fußspuren im Schnee, folgte ihnen und fand die mutmaßlichen Diebe mit der Beute in einem Auto.
WDR aktuell aus der Region.
Die Pläne für Windräder in den Außenbezirken von Bonn sind endgültig vom Tisch. Sie wurden aus den entsprechenden Planungen gestrichen. Anne Burkhardt, WDR Bonn.
Das nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Energieministerium hat den Plan für die erneuerbaren Energien bestätigt und damit in Kraft gesetzt. Die für Bonn geplanten Windkraftanlagen in Bonn-Röttgen und auf dem Heiderhof in Bad Godesberg sind darin nicht mehr enthalten. Im Sommer 2024 waren die Windradpläne bereits verschoben worden, aus Kosten- und Naturschutzgründen. Ein seltenes Wespenbussardpärchen hatte sich den Heiderhof als Nistplatz ausgesucht. Anwohner protestierten gegen die 240 Meter hohen Windräder.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Den Tag über kann sich immer wieder Glätte bilden. Am Nachmittag ist es bewölkt mit ein paar Auflockerungen. Nur vereinzelt noch Schneeschauer. In Höxter minus 1 Grad, in Xanten plus 1 Grad und in Lünen 2 Grad. Morgen kommt es im Tagesverlauf von den Niederlanden her Schnee auf. Der Wind, der weht örtlich stark bis stürmisch bei minus 7 bis plus 2 Grad. Die Zeit ist es 14.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Gummersbach und Bielstein, 3 Kilometer stockender Verkehr. A33 Osnabrück Richtung Bielefeld zwischen Kreuz Osnabrück Süd und Hilter am Teutoburger Wald, etwa 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr. Und die A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Lichtenau und Marsberg, 30 Minuten plus 8 Kilometer Stau.
WDR 5, Westart. Aktuelles aus der Kultur.
Heute mit Claudia Dichter und mit schreienden Männern. Hey, So klingt ein ganz besonderer Männerchor aus Finnland. Den gibt es seit bald 40 Jahren und dieses Jahr hat er gleich mehrere Auftritte in Oulu. Die finnische Stadt ist nämlich nicht nur die nördlichste Großstadt der Europäischen Union, sondern in diesem Jahr auch europäische Kulturhauptstadt. Das heißt, alle Augen richten sich gen Norden. Und was es außer den schreienden Männern noch im Programm gibt der Kulturhauptstadt, das stellen wir Ihnen gleich vor. Ein besonderer Schwerpunkt zum Beispiel liegt auf der Kultur der Sami und sie sind das einzige indigene Volk bei uns in der Europäischen Union. Und damit herzlich willkommen zur Westart. Schön, dass Sie dabei sind.
Are you having any fun? What you getting out of living? What good is what you got if you're not having any fun? Are you having any laughs? Are you getting any loving? If other people do so, can you have a little fun? After the honey's in the cool, little bees go out to play. Even the old gray mare down home has gotta have hay. Hey, better have some fun. You ain't gonna live forever before you're old and gray. Still okay, have your little fun, son. Have your little fun. What you getting out of living? What good is what you got if you're not having any fun? Are you having any laughs? Are you getting any loving? If other people do so, can you have a little fun? Why do you work and slave and save? Life is full of and butts. You know the squirrels save and save. And what if they got nuts? Better have some fun. You ain't gonna live forever before you're old and gray. Still okay, have your little fun, son.
2023 hat sie den Danish Music Award gewonnen und gilt als eines der spannendsten Talente im Jazz. Die Singer-Songwriterin Mary Morg aus Kopenhagen hier gehört mit Are You Having Any Fun in der Westart. Und wir bleiben geografisch in Skandinavien, wandern aber gedanklich nochmal rund 1300 Kilometer weiter hoch in den Norden an die Westküste Finnlands zur Stadt Oulu. Die ist nämlich eine der beiden Kulturhauptstädte 2026, die andere ist Trenčín in der Slowakei. Ich habe eben mal nach dem Wetter in Oulu geschaut, da sind es frische 22 Grad minus, aber zum einen sind die Menschen in Finnland die Kälte gewohnt, zum anderen herrscht natürlich jetzt schon gespannte Vorfreude, auch wenn die offizielle Eröffnung des Kulturprogramms erst mit den Feierlichkeiten vom 16. bis 18. Januar beginnt, gibt es jetzt schon mal einzelne Veranstaltungen, zum Beispiel das Polar Night Light Festival. Jana Sinram ist unsere Frau im hohen Norden, die Korrespondentin im ARD-Studio Stockholm und uns jetzt zugeschaltet. Frau Sinram, Sie waren ja schon in Oulu. Bevor wir uns das Kulturprogramm näher anschauen, nehmen Sie uns doch mal kurz mit. Was für eine Stadt ist das?
Ja, das ist eine Stadt mit ungefähr 220.000 Einwohnern. Architektonisch ist sie jetzt ehrlich gesagt nicht super schön. Sie hat ungefähr, wenn man ehrlich ist, den Charme von Wolfsburg ungefähr. Was aber richtig toll ist, es gibt super viel Wasser und das, was der Programmdirektor der Kulturhauptstadt den Zauber des Nordens nennt. Im Winter haben sie da quasi eine Schneegarantie. Das Meer friert zu und man kann darauf sogar Fahrrad fahren, wie überhaupt Oulu als heimliche Welthauptstadt des Winterradfahrens gilt, mit 6 Meter breiten Superhighways quer durch die Stadt, die zuerst geräumt werden. Und Oulu ist auch eine Unistadt. Sie haben die zweitgrößte Uni des Landes und generell richtig viel Kultur für die Größe. Ein eigenes Kunstmuseum und viele Galerien sind mir auch dort in der Stadt aufgefallen.
Warum ist dieses Kulturhauptstadt ja jetzt für Oulu wichtig? Was war die Motivation, sich überhaupt zu bewerben?
Im Prinzip einfach das Interesse zu wecken, das Internationale. Sie hoffen, dass sich jetzt dauerhaft mehr Menschen für Oulu interessieren und hinreisen. Der Direktor des Kulturhauptstadtjahres hat mir schon im November gesagt, wir sehen schon jetzt viel mehr internationale Aufmerksamkeit als vorher. Es gab Artikel im National Geographic, in der New York Times und der US-Sender CNN hat Oulu gerade in seine Liste der 20 Orte aufgenommen, die man 2026 unbedingt gesehen haben sollte.
Jetzt gibt es natürlich immer ein Motto für so ein Kulturhauptstadt, ja, Oulu hat Cultural Climate Change gewählt, also kultureller Klimawandel. Wofür steht das denn inhaltlich?
Ja, das Ziel ist der kulturelle Wandel. Das heißt, es soll einen dauerhaft positiven und nachhaltigen Einfluss auf die ganze Region geben durch diese Kulturhauptstadt und eine offenere Welt für alle. Das setzen sie in Oulu um, indem sie Kunst und Kultur in Räumen stattfinden lassen, die normalerweise gar nicht dafür vorgesehen sind. Zum Beispiel im Rathaus, eines der Highlights des Kulturhauptstadtjahres, ist eine Multimedia-Installation eines Künstlerkollektivs dort zum Thema Frieden. Der Titel ist Layers in the Peace Machine und geht da über mehrere Räume und soll sich auch mit Hilfe von KI immer wieder verändern und die Besucher anregen, über ihr eigenes Verhältnis zum Frieden nachzudenken. Und auch mit Blick auf die Sami spielt das eine Rolle, die indigene Bevölkerung in Finnland und in anderen nordischen Ländern. Die Kuratorin des Sami-Programms hat mir gesagt, sie hofft, dass das Jahr dazu führt, dass Sami-Künstlerinnen und Künstler stärker für ihre Kunst anerkannt werden und nicht so sehr für ihre Ethnizität.
Ja, die Sami wurden ja tatsächlich jahrhundertelang unterdrückt, nicht zuletzt durch christliche Missionare, die ihnen sogar die Religion verboten haben. Ich erinnere mich an die vorletzte Dokumenta, da hatten die Sami einen ziemlich starken Auftritt, zum einen mit so Joik-Konzerten, mit so einer speziellen Gesangstechnik, zum anderen aber auch mit einer ganz faszinierenden Kunst. Was wird denn jetzt in Oulu zu sehen oder zu hören sein?
Ja, all das hat auch bei der Bewerbung für die Kulturhauptstadt schon eine große Rolle gespielt, dieses samische Programm. Oulu hat die größte samische Community außerhalb des ursprünglichen samischen Siedlungsgebiets in Finnland. Und das Gielgas-Institut an der Uni ist der einzige Ort in Finnland, an dem man samische Kultur und verschiedene samische Sprachen auf Muttersprachenniveau studieren kann. Das Institut hat die Bewerbung sehr stark vorangetrieben und da ein großartiges Programm aufgestellt. Im Kulturhauptstadtjahr gibt es in Oulu zum Beispiel eine eigens geschriebene samische Oper im Theater in Oulu. Die befasst sich mit den schmerzlichen Erfahrungen staatlicher Unterdrückung aus samischer Perspektive. Und das Kunstmuseum in Oulu konzentriert sich in den ersten Monaten des Jahres komplett auf samische Kunst mit der größten Ausstellung dieser Art, die es bisher im Norden überhaupt gegeben hat und samischen Künstlerinnen und Künstlern auch aus Norwegen und Schweden. Das sind zeitgenössische und traditionelle Kunstwerke, die da zu sehen sind, aber auch Klanglandschaften und Medienkunst.
Jetzt ist Kulturhauptstadt sei natürlich eine Auszeichnung, die kostet aber auch viel Geld. Das Gesamtbudget liegt bei rund 50 Millionen, setzt sich aus staatlichen, lokalen Mitteln, aber auch EU-Förderung zusammen. Rund 2,5 Millionen Besucher, Besucherinnen werden erwartet. Die Frage bei diesen Kulturhauptstädten ist natürlich immer, wie nachhaltig sind die? Was bleibt jenseits des Feuerwerks? Gibt es da schon so eine Idee oder was wünscht man sich?
Es sind im Prinzip genau diese Sachen. Dauerhaft ein größeres Interesse zu haben, dauerhaft die Kultur zu stärken, dauerhaft Programme, die da aufgestellt sind, zu erhalten. Es gibt beispielsweise auch ein Kulturzentrum für Kinder in der Bibliothek, das anlässlich des Kulturhauptstadtjahres eröffnet wird. Also generell dauerhaft ein Boost für die Kultur in Oulu. Das ist das, was sich die Menschen dort erhoffen.
Was bestimmt international auch in Erinnerung bleiben wird, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gespielt, ist dieser schreiende Männerchor aus Oulu. Auf welche Highlights von Oulu 2026 freuen Sie sich denn ganz besonders?
Also der Männerchor ist schon definitiv eines der Highlights. Es passt ja auch generell zu Finnland, wo einfach in der Kultur sehr viel Kurioses vorkommt. Und diese Miskuru Hutajat, die sind wirklich beeindruckend, wenn man da mit denen im Proberaum steht, so wie ich das gemacht habe. Das ist unglaublich laut, wenn da 40 Schreier, nicht Sänger, im Kreis stehen und laut brüllen. Da hätte ich mir beinahe einen Gehörschutz gewünscht. Und die geben auch mehrere Konzerte in Oulu. Das lohnt sich sehr. Und ansonsten gibt es aber ganz, ganz viele Highlights. Je nachdem, zu welcher Jahreszeit, gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Im Sommer gibt es zum Beispiel einen Kulturpfad mit dem Titel Climate Clock, der Kunst und Natur verbindet. Es gibt noch ein Techno-Festival auf dem gefrorenen Meer. Es gibt ein Light and Art Festival Ende November mit tollen Lichtinstallationen. Also da sind richtig viele Highlights mit dabei. Man muss sich nur überlegen, wann man hinreisen will und was man am liebsten sehen möchte.
Also auf nach Oulu. Ganz herzlichen Dank, Jana Sinram, für diese Ein- und Ausblicke auf das finnische Oulu, das dieses Jahr gemeinsam mit dem slowakischen Trenčín europäische Kulturhauptstadt 2026 ist. Dankeschön.
Gerne.
Look into the light, fills you completely. Look into the light, reflects you so sweetly. Now that the night's completely out of sight. Look into the light, fills you completely. Look into the night, reflects you so briefly. Large as your eyes, the deepness of the night.
Look into the light, ein Folksong des britischen Gitarristen und Singer-Songwriter Graham Coxon. Der Mann war auch Gründungsmitglied der britischen Rockband Blur, ist aber seit bald 30 Jahren auch erfolgreich solo unterwegs. Hier ist die Westart. Heute ist Dreikönigstag. Heute früh um 10 hat gleich neben einem Kölner Dom ein feierlicher Gottesdienst stattgefunden, eingeleitet durch ein festliches Glockengeläut. Bei der Heiligen Messe wurde der Dreikönigenschrein geöffnet, um die Reliquien der Heiligen Drei Könige zu zeigen. Die werden ja seit Jahrhunderten hier in Köln verehrt. Bei unseren Nachbarn in Frankreich wird der Dreikönigstag auf besondere Weise begangen, kulinarisch, mit ganz speziellen Kuchen, den Galette des Rois.
Kaum ist Weihnachten in Frankreich mit Austern, Foie Gras und Champagner vorbei, stapelt sich die nächste Köstlichkeit in den Auslagen der Patisserien, der Bäckereien. Flache, runde, schlichte Kuchen aus Blätterteig, gefüllt mit Mandelmasse. Die Galette des Rois, die Königskuchen. Immer dabei eine Krone aus Pappe.
In Frankreich ist das wirklich eine bedeutende Tradition,
sagt Léandre Vivier, Chef-Pâtissier in einem Pariser Luxushotel.
Man kommt nach Weihnachten zusammen und teilt diesen Kuchen. Ein richtiges Ritual.
Wer als Pâtissier etwas auf sich hält, entwirft eine Galette mit eigener Handschrift. Schon seit Juni hat Léandre Vivier an seinem Design für 2026 herumgetüftelt. Auf dem eigentlichen, unscheinbaren Kuchen bringt er eine extra Schicht Blätterteigstreifen an, die sich beim Backen fächerartig entfalten.
Die Leute haben eine sehr präzise Vorstellung von einer Galette. Es muss immer Blätterteig sein, Mandelcreme, also recht einfach. Wenn man es zu kompliziert macht, dann geht das Wesen der Galette verloren.
Vous allez perdre l'essence de la galette.
Zum Wesen der Galette gehört auch die Fève, auf Deutsch die Bohne. Es gibt sie in unterschiedlichsten Varianten. In diesem Fall ist es eine Miniskulptur aus gestapelten weißen Porzellanplättchen, etwa 1 Zentimeter hoch und breit. Die Fève sollen Glück bringen und an die Geschenke erinnern, die die heiligen drei Könige dem neugeborenen Jesus brachten.
Ich platziere sie hier am Rand, damit sie beim Kuchen aufschneiden nicht stört.
Wer die Fève in seinem Stück Kuchen auf dem Teller findet, darf sich die mitgelieferte Pappkrone aufsetzen und einen Tag lang König oder Königin sein. Manch einer, der als Kind die ersten Bohnen im Kuchen fand, sammelt sie auch als Erwachsener noch. Thierry Storm hortet in seinem Hobbykeller in der Nähe von Paris hunderttausende Figürchen und alles, was es an Informationen darüber gibt.
Es gibt sehr wenige Bücher über Fève,
bedauert Thierry Storm.
Wir Sammler suchen also zum Beispiel alte Zeitungen mit Abbildungen von Fève-Serien, ich allen voran. Aber eigentlich gibt es nichts. Wir reimen uns vieles zusammen.
Thierry hat viele Köfferchen mit Fève. Engel, Babys, Weihnachtsbäume, Croissants, Baguette, Jeanne d'Arc und sogar eine Mini-Guillotine, ein Sinnbild der französischen Revolution. Alles so klein, dass man es unauffällig in einen Kuchen einbacken kann. Haben Sie eine Lieblings-Fève?
Die, die ich noch nicht habe, die mir fehlt. Die hätte ich gerne und suche überall danach.
Das tut er zum Beispiel jedes Jahr auf einer Messe für Bohnensammler. Reich werden kann er damit nicht. Für besondere Porzellanbohnen bekomme man höchstens 50 Euro, sagt Thierry Storm, eher 2 oder 3.
Spekulieren würde ich damit keinesfalls. Es gab kostspielige Bohnen, die jetzt nichts mehr wert sind. Es ist besser, auf Pokémon-Karten zu setzen.
Trotzdem bleibt bei jedem Galettessen der kleine Nervenkitzel, wer die Bohne in seinem Kuchenstück findet. Ein Spaß für Groß und Klein in Frankreich, alle Jahre wieder.
Sabine Boland über den französischen Königskuchen, den Galette des Rois. Wobei ich muss gestehen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das wohl für die Zähne ist, wenn man auf so ein Porzellanteil beißt. Egal. Hier geht's weiter mit Indie-Pop aus Norwegen von der Formation Haik, Broken by a Kiss.
Promise me to never talk about last night. I'm not the one to start a fight, but you know that I was right. Everybody always told me my whole life, you know I'll never be the one to admit that I was wrong.
Okay.
I'll admit that I was wrong. Haven't seen your face in so long, so I just wanna talk about this. Well, she's off to the touch, and your touch is all I miss. I just wanna talk.
I just wanna talk.
Was it just one kiss? You told me.
remember, keep it tight. And please remember, you're the light. And even if I told you I was right, when everything is said and done, I never thought I could lose you like this. When we rip back the seams, be sure it's not that easy.
Sie haben bestimmt schon mal von Egon Erwin Kisch gehört, dem rasenden Reporter aus Prag, ein Meister der literarischen Reportage, der den modernen Journalismus mitbegründet hat. 1885 in Prag geboren, arbeitete er zunächst als Polizeireporter bei der Zeitung Bohemia. Er war aber auch Teil der Prager Kaffeehaus- und Bohem-Szene. Franz Kafka, Max Brod oder Franz Werfel gehörten zu seinem Umfeld. Kisch, der schrieb über soziale Missstände und politische Verwerfungen, berühmt aber wurde er durch seine Recherchen zur Spionageaffäre um den österreichisch-ungarischen Oberst Alfred Redl, der im Mai 1913 als Spion enttarnt und zum Selbstmord gedrängt wurde. In dieser brisanten Mixtur steckt eine Menge Potenzial. Das hat sich auch das Berliner Autorenduo Martin Becker und Tabea Sörge gedacht und die historischen Begebenheiten als Ausgangspunkt für ihren neuen Kriminalroman Die Feuer von Prag, Kisch ermittelt genommen. So heißt der zweite Band der Reihe, in dem der Reporter Kisch, aber natürlich deutlich fiktionalisiert, eigene Fälle löst. Ob das funktioniert, weiß Corinne Orlowski. Sie hat Die Feuer von Prag gelesen.
Mai 1913. Prag ist Teil des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn. Die goldene Stadt gleicht einem Treibhaus für Künstler und Literaten wie Kafka, Rilke und Meyrink. Die ersten Telefonkabel werden verlegt. Zugleich gibt es Aufstände gegen die Monarchie. Vielerorts hört man, es stehe ein großer Krieg bevor. Und bei all dem sorgt Oberst Alfred Redl mit seinem verschwenderischen Leben für Aufsehen. Auf dem Dampfschiff Franz Josef, das auf der Moldau treibt, veranstaltet er die Party des Jahres. Da darf einer natürlich nicht fehlen. Starreporter Egon Erwin Kisch.
Jetzt kommt der Kaiser von Prag, flüsterte Max Brod und Kisch lachte laut auf. Oberst Alfred Redl, seit dem vergangenen Jahr Generalstabschef des 8. Armeekorps in Prag, ein ehrgeiziger Geheimdienstler, mit allen Wassern gewaschen, so diszipliniert wie vergnügungssüchtig, so kalt wie eitel. Selbst für Kisch war der Oberst in weiten Teilen ein Rätsel, noch jedenfalls.
Noch, denn in der Nacht steht die Franz Josef in Flammen. Zu Tode kommt ein belgischer Diplomat. Das kann kein Zufall sein, denkt Kisch und sieht schon die Überschrift für seinen nächsten großen Artikel in der renommierten Tageszeitung Bohemia. Denn der Diplomat war ein Spion, so viel ist klar. Doch für wen? Frankreich, das Kaiserreich oder Russland? Dann brennt auch noch ein Fabrikgelände in der Prager Vorstadt und der Königsturm auf den Hradschin. Hat Redl etwas mit den Feuern zu tun? Kisch hängt sich an den Oberst. Doch der hat längst sein Auge auf ihn geworfen und versucht, ihn einzuschüchtern.
Kisch hatte beschlossen, sich ganz und gar auf die Situation einzulassen. Im Grunde unterschied sich dieses erzwungene Treffen mit dem Obersten nicht von Kischs sonstigen Recherchen. Er war es gewohnt, in unterschiedlichen Rollen aufzutreten und sich bis zur Unkenntlichkeit dem gegenwärtigen Milieu anzupassen. Der Vorteil war, dass er seine Rolle diesmal von vornherein schon gut kannte, den handzahmen Zeitungsredakteur.
Aber Egon Erwin Kisch ist schon als 28-Jähriger mit allen Wassern gewaschen und ermittelt auf seine ganz eigene Methode. Vernetzt in der Prager Unter- und Arbeiterwelt spielt er am Tag am liebsten Fußball für den DBC Sturm Prag und zieht des Nachts biertrinkend durch die Kneipen. Denn Fakt ist, die Feuer sind staatsgefährdend. Redl, der Feuerteufel von Prag? Kisch will die Verbrechen aufklären und verfolgt eine heiße Spur. Das Autorenduo Tabia Sörgel und Martin Becker verarbeitet diesen realen Jahrhundertscoop auf unterhaltsame Weise in seinem Krimi Die Feuer von Prag.
Oberst Redl spielt ein doppeltes Spiel. Entweder vernichtet er selbst gerade von Brand zu Brand Beweise gegen seine Person, oder der Brandstifter handelt, Kisch legte eine künstliche Pause ein, im Namen des Kaisers.
Bei den Ermittlungen steht Kisch ein verschroben sympathisches Ehepaar zur Seite. Gemeinsam forcieren sie die Ermittlungen, bis der Oberst in der Falle sitzt. Und weil eine direkte Berichterstattung von der Zensur kassiert würde, veröffentlicht die Bohemia das Ganze als Dementi.
Von hoher Stelle werden wir um Widerlegung der speziell in Militärkreisen aufgetauchten Gerüchte ersucht, dass der Generalstabschef des Prager Korps, Alfred Redl, der vorgestern in Wien Selbstmord verübte, einen Verrat militärischer Geheimnisse begangen und für Russland Spionage getrieben habe.
So hat es Kisch zu Lebzeiten erzählt. Dabei hat die Recherche von Sörgel und Becker ergeben, dass der vielbeschworene Artikel gar nicht existiert. Kischs eigentlicher Geniestreich, das Dementi, hat es nie gegeben. Aber wie hätte es gewesen sein können? Sörgel und Becker lassen ihrer Fantasie bei dieser Frage freien Lauf. Zum Glück, denn so erfinden sie moderne Charaktere. Herausgekommen ist eine zwar nicht immer packende, aber sehr gut erzählte Geschichte, in der Kafka seine Auftritte hat und ein feiner, subtil eingestreuter Humor für die richtige Stammwürze sorgt, um im Bild zu bleiben. Leider bleibt die Auflösung, wie die Feuer in Prag mit dem Selbstmord des Obersts zusammenhängen, ein klein wenig unbefriedigend. Die vielen lebendigen Dialoge aber machen den Krimi überaus lesenswert. In der Anlage erinnert die Reihe von Sörgel und Becker an Volker Kutschers Gereon-Rath-Reihe. Ihre allerdings ist freundlicher, heller, weicher. So wie doch auch Prag im Vergleich zu Berlin deutlich weicher daherkommt.
Und Martin Becker unter Bea Sörgels Krimi Die Feuer von Prag, Kisch ermittelt. Das Buch ist im Kanon Verlag erschienen. Vor unseren Kulturnachrichten gibt's jetzt noch Musik vom Schweizer Trio Löwenzahnhonig, Summer Surf.
WDR 5 Westart Kulturnachrichten.
mit Katrin Baumhöfe. Der ungarische Filmemacher Bélo Thor ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Dies teilte die Europäische Filmakademie mit. Sie würdigte ihn als herausragenden Regisseur und wichtige politische Stimme. Bélo Thor ist besonders für seinen Film Satanstango bekannt, der auf dem gleichnamigen Roman des Literaturnobelpreisträgers László Kosznohorkai basiert. Der Film dauert mehr als 7 Stunden und schildert das Leben in einer heruntergekommenen Dorfgemeinschaft nach dem Niedergang des Sozialismus. Satanstango gilt als eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Für sein letztes Werk, Das Turiner Pferd, wurde Bélo Thor 2011 bei der Berlinale mit einem silbernen Bären ausgezeichnet. Der Song Heroes von David Bowie aus dem Jahr 1977 erlebt gerade ein Revival. Laut Daten des Branchenmagazins Rolling Stone sind die Streaming-Abrufe des Stücks in den letzten Tagen um fast 500% gestiegen. Grund für die neue Beliebtheit ist wahrscheinlich, dass der originale Bowie-Song den Abspann der letzten Folge der Erfolgsserie Stranger Things untermalt. Die Abschlussfolge der 5. Staffel ist an Silvester erschienen. Die Fantasy-Serie hat schon einigen Pop-Klassikern zu neuem Erfolg verholfen. Nach der 4. Staffel 2022 stürmte zum Beispiel der 1980er-Hit Running Up That Hill von Kate Bush die Charts. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär erhält vom Aachener Karnevalsverein den Orden Wider den tierischen Ernst. Laut Verein soll ihr die Auszeichnung Ende Januar bei einer Karnevalssitzung übergeben werden. Die Laudatio soll Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil halten. Er war letztes Jahr mit dem Orden ausgezeichnet worden. Damit werden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geehrt, die aus Sicht der Karnevalisten Humor und Menschlichkeit im Amt beweisen. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel die Bundeskanzler Konrad Adenauer und Helmut Schmidt sowie Bundespräsident Johannes Rau. Viele Menschen in Deutschland ziehen Hoffnung und Zuversicht für das neue Jahr vor allem aus dem engen privaten Umfeld. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat fast die Hälfte der Befragten Familie und Freunde als wichtigste Hoffnungsquelle angegeben. An zweiter Stelle der Hoffnungsgeber stehen mit knapp 40% Reisepläne. Weitere Zuversichtsquellen sind laut der Umfrage persönliche Pläne wie Weiterbildungen. Nur 11% der Befragten nannten spirituelle Überzeugungen als Motivator, um zuversichtlich zu bleiben. Für die Studie wurden deutschlandweit gut 2500 Personen ab 18 Jahren befragt.
Und das war's von den Kulturnachrichten. Dankeschön.
Thank you. drawings made as a child. Gave away my jokes just for a smile. I can live without it. I can live alone. Throw out the baby. Shut off the phone. Well, you can hold on. Hold on to what you got. Hold on. Hold on to what you got. But you got to give it all away.
Give It All Away, so heißt dieses Stück der US-amerikanischen Band Hazmat Modine. Die Live-Auftritte sollen spektakulär sein und wenn Sie sich überzeugen wollen, am 19. Mai, da spielen Sie in Bonn. Die Westart ist hier, Aktuelles aus der Kultur und wir schauen jetzt auf eine alte Kastanie, die mindestens 200, wenn nicht 400 Jahre alt ist. Am Ende einer Treppe zum alten Friedhof in Oberaußum bei Bergheim ragt sie in die Höhe und wenn man unter ihr sitzt, kann man in die Ferne blicken, aber der Baum leidet an Altersschwäche. Warum erzähle ich Ihnen das? Diese Kastanie ist kein gewöhnlicher Baum. Sie hat eine lange Geschichte, die mit keinem geringeren als dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Günter Grass verbunden ist. Stefan Pesch weiß mehr.
Wie alt ist die jetzt?
Die Mitglieder des Bergheimer Vereins, Stadtteilforum Oberaußen, treffen sich auf dem Friedhof. Zusammen stehen sie unter einer gut 20 Meter großen Kastanie und blicken hoch auf ihre mächtigen Äste, die über Pforte und Friedhofsmauer ragen. Der Baum ist zwar mehr als 200 Jahre alt, aber im Ort nur noch als Graskastanie bekannt.
Die Kastanie selber ist einer der ältesten Bäume hier in Bergheim. Und seit den 30 Jahren ein Naturdenkmal. Für den Ort selber, für Oberaußen, ist es ein Wahrzeichen.
Sagt der Vereinsvorsitzende Bernd Gützlaff. Denn Günter Grass soll sich genau hier, wo sie heute stehen, mehrfach aufgehalten haben. Oberaußen, der Friedhof und die Kastanie im rheinischen Braunkohlerevier finden Erwähnung in dem wohl bekanntesten Werk des Literaturnobelpreisträgers, die Blechtrommel. Es ist die Zeit kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Günter Grass ist damals aus seiner Kriegsgefangenschaft gekommen und wollte seine Eltern besuchen.
Weiß Hans Griese, der 81-Jährige, kennt die Geschichte von Oberaußen wie kein anderer. Günter Grass, so erzählt Griese, trifft nach dem Zweiten Weltkrieg die Eltern und seine Schwester in Bergheim-Büsdorf wieder. Sie sind hier als Flüchtlinge untergebracht und ziehen dann um nach Oberaußen in ein Mehrfamilienhaus an der Reutergasse. Im Stadtarchiv von Bergheim finden sich noch die Meldekarten. Vater Wilhelm Grass möchte den Sohn bei RWE, damals noch Rheinbraun, unterbringen. Günter Grass aber will Künstler werden.
Sein Vater, der war in Niederaußen, Brikettfabrik Fortuna Nord, an der Pforte. Und sagte, ich kann dir eine Stelle besorgen als Schreiber. Und das wollte er nicht. Er ist dann irgendwann aufgebrochen nach Düsseldorf und wollte da Kunst studieren. Und da hat man ihm gesagt, Junge, hier ist noch kein Betrieb, mach erstmal was. Und dann ist er in Düsseldorf und hat Steinmetz gelernt.
Bevor sich der junge Günter Grass an der Düsseldorfer Kunstakademie einschreibt, gibt es für ihn noch eine Auftragsarbeit als Steinmetz. Einen Grabstein für den Friedhof in Oberaußen. Auch der Stein wird später in der Blechtrommel eine kleine Rolle spielen. Das Original, das Günter Grass mitgestaltet hat, ist aber nicht mehr zu finden. An seiner Stelle steht heute eine Nachbildung. Geschaffen 2011 von Steinmetz Frank Schlehan.
Das ist der Ortsverein von Oberaußen gewesen. Die sind an mich herangetreten damals und mit einem Foto und haben mir die Geschichte vom Günter Grass erzählt. Anhand des Fotos haben die mich gebeten, ob es möglich wäre, diesen Stein, der verschollen gewesen ist, wieder nachzubilden. Nicht in Originalgröße, weil der Originalstein war natürlich noch ein gutes Drittel größer als der, den wir jetzt hier stehen sehen. Ja, ist ein schönes Gedenken an den Günter Grass.
Ein Treffen der beiden Künstler kommt aber bis zum Tod von Günter Grass in 2015 nicht mehr zustande. Das bedauert Frank Schlehan bis heute.
Ich hätte ihn gerne persönlich mal kennengelernt. Er war auch eingeladen zur Einweihungsfeier, wo wir dieses Denkmal aufgesetzt haben. Er war aber verhindert. Dabei ist es dann auch geblieben.
Der Grabstein, die Graskastanie und der Friedhof befinden sich auf einem Hügel in Oberaußem, genannt der Tonnenberg. Hier wurde auch Mutter Helene Grass beigesetzt. Von hier oben können die Besucher des Oberaußemer Friedhofs auch heute noch auf das Bergheimer Kohlerevier und auf seine Kraftwerke blicken. Eine Aussicht, die der junge Günter Grass in seiner Blechtrommel so beschreibt.
Welch eine Aussicht! Zu unseren Füßen das Braunkohlenrevier des Erftlandes. Die acht gegen den Himmel dampfenden Kamine des Werkes Fortuna. Das neue, zischende, immer explodierende, wollende Kraftwerk Fortuna Nord.
Das war das Kraftwerk in Fortuna. Da waren ja Werk 1, 2 und da waren auch die acht Schornsteine, die ihr gesehen habt. Das war der Blick.
Erläutert Hans Griese, einer der wenigen in Oberaußem, die sich noch an die Zeit von Günter Grass in Bergheim erinnern können. Dabei ist der Künstler, Schriftsteller und Nobelpreisträger immer noch weltberühmt. Hans Griese hat da so eine Theorie.
Man hatte früher den Spruch, wer in Oberaußem keine zwei Generationen gewohnt hat, ist kein Oberaußener. Also von daher war Günter Grass selbst in Oberaußem kaum eine bekannte Person.
So erinnert heute nur noch die Graskastanie und eine eher unscheinbare Bronzeplatte darunter, in der Friedhofsmauer, an die Blechtrommel und an Günter Grass in Bergheim, Oberaußem.
Die Graskastanie in Oberaußem hat schon viel gesehen in ihrem Leben und eine hat sie und den Ort unsterblich gemacht. Günter Grass mit seinem Buch Die Blechtrommel.
Musik vom Pianisten Jan Lundgren und dem Gitarristen Yamandu Costa, Coro para Paquito.
Sie hören die Westart und dienstags geht's an dieser Stelle bei uns um Kunst und wir wollen heute einen Blick auf das Kunstjahr 2026 und die spannendsten Ausstellungen bei uns in NRW werfen. Meine Kollegin Laura Dresch ist bei mir im Studio. Laura, du hast dich für uns durch die Terminkalender der Museen gearbeitet. Was sollte man denn auf keinen Fall in diesem Jahr verpassen?
Wir haben ein richtiges Großereignis in NRW dieses Jahr, nämlich die Manifesta. Die Manifesta ist ja eine Biennale, das heißt, sie findet alle 2 Jahre statt, aber da ist es nicht so wie in Venedig, dass es einen Ort, eine Stadt gibt, sondern die ist nomadisch und zieht durch ganz Europa. Dieses Jahr ist sie bei uns und die ist entstanden damals in den 90ern als so Reaktion aufs Ende vom Kalten Krieg, auf die ganzen sozialen, kulturellen Änderungen, auf dieses Zusammenwachsen innerhalb von Europa. Und der Schwerpunkt ist Ruhr. Vor allem wird das stattfinden in den Städten Bochum, Duisburg, Essen und Gelsenkirchen, auch einigen anderen Städten noch. Und die gehen in Kirchen, in 12 leerstehende Kirchen aus der Nachkriegszeit. Das sind teilweise relativ spektakuläre Architekturen, zum Beispiel die Kulturkirche Liebfrauen in Duisburg oder der Kunstraum Heilig Geist vom weltberühmten Gottfried Böhm entworfen. Die ist in Essen. Und dort in diesen Kirchen wird jetzt aktuell auch noch Programm entwickelt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die sollen nämlich wieder zu so ganz lebendigen Orten werden mit künstlerischen Interventionen. Und dann auch werden ja die Kirchen eigentlich wieder reaktiviert als das, was sie damals mal waren, nämlich Orte der Zusammenkunft. Und dann wird zum Beispiel gemeinsam gekocht oder in Dortmund eine Kirche umgebaut in eine Kneipe, stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor. Und es geht los im Sommer am 21. Juni und läuft bis Oktober.
16 Jahre nach dem Kulturhauptstadt hier Ruhr 2010, also wieder ein echtes Highlight im Ruhrgebiet mit internationaler Strahlkraft. Aber bis Juni dauert es ja nur noch eine ganze Weile. Welche interessanten Ausstellungen gibt es denn bis dahin?
Relativ bald im März ist das Museum Ludwig mit einer richtig großen und bunt gepunkteten Ausstellung am Start, nämlich mit Yayoi Kusama. Das ist die mit den Kürbissen und den Punkten, diesen Polkadots und auch den begehbaren Spiegelräumen. Die kennt man vielleicht, wo man so drinnen steht, sich tausendfach sieht. Ist ganz spektakulär. Da gibt es ewig lange Schlangen von Besucherinnen und Besuchern, die da rein wollen. Und das Ludwig hier in Köln wird auch einen neuen solchen Spiegelraum bekommen. Wer schon mal ein Foto von ihr gesehen hat, wird sie nicht vergessen. Das ist diese Japanerin mit diesem knallroten Bob. Also sehr ikonisch sieht sie auch aus. Und die ist tatsächlich schon seit den 60er Jahren bekannt, ist damals so in New York groß geworden, wurde auch da schon von Peter und Irene Ludwig angekauft. Also ein schöner Kreis, der sich jetzt hier in Köln wieder schließt. Und sie ist tatsächlich bis heute, also über Jahrzehnte, eine der bekanntesten, größten, renommiertesten Künstlerinnen. Und ihr Werk ist so schön vielfältig, weil erstmal sieht es so lustig aus, unterhaltsam, knallbunt eben. Die macht auch so Kooperationen mit großen Modemarken. Man will immer ein Selfie machen und das irgendwo hochladen. Aber sie hat trotzdem total harte Themen. Also ihre inneren Kämpfe werden zum Beispiel zum Thema. Also Kusama lebt seit vielen Jahren in einer psychiatrischen Anstalt. Es geht um Krieg, um Tod, um Ängste, also um große Vielschichtigkeit. Und worauf wir uns hier besonders freuen können, in Köln, in NRW, es werden viele Werke gezeigt, die noch nie in Europa gezeigt wurden.
Klingt sehr vielversprechend. Jetzt haben wir mit der Manifesta im Ruhrgebiet und Yayoi Kusama in Köln 2 große Ereignisse mit zeitgenössischer Kunst. Hast du denn auch Empfehlungen, wo wir so ein bisschen in die Kunstgeschichte eintauchen können?
Tatsächlich direkt 2. Eine ist aus dem 19. Jahrhundert und die andere aus dem 20. Jahrhundert. Das Folkwang-Museum in Essen widmet dem französischen Maler Gustave Courbet eine große Ausstellung. Das ist ja einer von den Wegbereitern der Moderne und die werden uns zeigen, wie er seine Zeit sah, also das 19. Jahrhundert. Da war ja wirklich einiges los in den verschiedensten Bereichen des Lebens und auch wie er sich selbst auch als Künstler verordnet hat. Es gibt ja einige Selbstbildnisse von Courbet und in seinem Werk geht es eben um Gesellschaft, um Exil, auch um Erotik, die teilweise auch ein bisschen provokant war. So provokant, dass es tatsächlich in unserer Zeit noch Probleme gibt. Also vor ein paar Jahren ist dieser Fall durch die Presse gegangen. Da hat ein Facebook-User sein Werk Ursprung der Welt gepostet. Und das ist dieser nackte Schambereich einer Frau. Und da hat Facebook gesagt, nee, also das ist Pornografie, das geht gar nicht. Das gab einen ziemlichen Ärger im Nachhinein. Und auch über diese Löschung von Facebook ist ziemlich viel diskutiert und geschrieben werden. Aber diese Frage, dieses wer ein Frauenkörper wie zeigt, das ist ja was immer Diskussionsbedarf einfach bietet. Im 19. Jahrhundert, da war es relativ verklemmt, da ist das klar. Aber sogar 100 Jahre nach Courbet, Mitte des 20. Jahrhunderts, 66, gab es nochmal ein Kunstwerk mit einer Vulva im Mittelpunkt, wo das konservative Publikum gesagt hat, das geht gar nicht. Was ist das? Was war das? Eine Arbeit von der berühmten Geliebten, der berühmten Künstlerin
Niki de Saint-Phalle.
Niki de Saint-Phalle, dankeschön. Niki de Saint-Phalle, wenn man jemanden so sehr mag, vergisst man auch mal den Namen, die einen riesengroßen Frauenkörper gemacht hat. Und man konnte dann wirklich, die Beine waren so angestellt, in sie hineinlaufen. Das hieß En Cathédrale, dieses Werk. Und dieser tollen Frau widmet der Kunstpalast in Düsseldorf ab September eine große Ausstellung. Feiert sie als ja feministische Aktivistin. Sie hat zwar nie gesagt, dass sie das ist, aber man kann sicherlich sagen, dass sie eine feministische Künstlerin war. Und die zeigen ihre ganze Bandbreite, ihre Happenings, ihre Nanas, diese Frauenkörper in groß und in klein. Und auch die Schießbilder. Denn Niki de Saint-Phalle hat wirklich auf Bilder geschossen und dann gab es so, bam, sind Farben aufgeplatzt, haben sich über dieses Bild ergossen und auf diese Ausstellung freue ich mich besonders.
Genau, weil sie war viel komplexer als diese bunten Nanas, die absolut, so ein bisschen auch zum Kitschobjekt verkommen sind. Also ein spannendes Kunstjahr 2026 wartet auf uns. Laura Dresch hat uns die Highlights in Köln, Essen, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet vorgestellt. Dankeschön.
Danke dir.
Das war's für heute von der Westart. Wenn Sie was verpasst haben, dann können Sie uns nochmal über die WDR5-App oder über wdr5.de in Ruhe nachhören. Und hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Wissenschaft, mit Quarks. Und angesichts des tagelangen Stromausfalls in Berlin, aber auch anderen möglichen Krisenszenarien wie extremer Hitze oder Dürre, fragt Maria Backer, ein Forscher des Thünen-Instituts in Braunschweig, wie steht's eigentlich um unsere Lebensmittelversorgung im Krisenfall? Was passiert dann in den Hühner-, Rinder- oder Schweineställen? Wie sicher ist die Lebensmittelproduktion bei uns eigentlich? Ich bin Claudia Dichter, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen im Namen des Westart-Teams noch einen schönen Tag.
In einer Bar im Schweizer Skiort Grand Montana lässt ja keinen kalt. Viele der fast 120 Verletzten ringen noch um ihr Leben und Nordrhein-Westfalen hilft. Krankenhäuser bei uns haben bislang 3 Opfer aufgenommen, schwerst Brandverletzte, die eine ganz spezielle Versorgung brauchen. Wie läuft diese Kooperation mit der Schweiz ab und wie der Transport? Wie geht es den jungen Leuten und worauf kommt es jetzt an? Wie gut, dass wir unter unseren Kollegen auch solche haben, die zugleich Mediziner sind. All diese Fragen besprechen wir nachher.
Im Westblick. Heute ab 17 Uhr. Es ist 15 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Dagmar Schlichting. Guten Tag.
Im Jahr 2025 sind vor allem Dienstleistungen wie Autoversicherungen, Friseurbesuche und auch Lebensmittel teurer geworden. Laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes stiegen die Preise durchschnittlich um 2,2%. Alexander Schmidt für WDR Aktuell.
Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie 2024. Im Dezember hat es nach Berechnungen der Statistiker einen überraschenden Rückgang gegeben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 1,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die größten Preissprünge nach oben gab es für die Verbraucher bei Dienstleistungen. So legten die Preise etwa für Versicherungen, Bus- und Bahntickets oder Pauschalreisen zum Teil zweistellig zu. Teurer wurden auch Süßwaren, Kaffee oder Rindfleisch. Dagegen sind Nahrungsmittel insgesamt günstiger geworden, wie zum Beispiel Butter, deren Preis Anfang des vergangenen Jahres noch auf Rekordhoch stand und inzwischen deutlich gefallen ist.
Mehrere europäische Länder haben die USA davor gewarnt, Grönland gewaltsam zu besetzen. Grönland ist eigenständig, gehört aber zu Dänemark. Unter anderem Deutschland, Dänemark und Frankreich haben die Erklärung unterzeichnet. Philipp Eckstein, WDR Berlin.
Darin wird auch betont, die Sicherheit in der Arktis bleibt eine wichtige Priorität für Europa. Und die Staats- und Regierungschefs verweisen auf die UN-Charta und die Unverletzlichkeit von Staatsgrenzen. Zudem wird auf ein Verteidigungsabkommen zwischen Dänemark und den USA aus dem Jahr 1951 verwiesen. Die Spitzen der größten EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien reagieren damit auf die erneuten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren. Erst am Wochenende hatte Trump erneut gesagt, die USA bräuchten Grönland zur Verteidigung.
Weitere Meldungen im Überblick. In Berlin gehen nach dem Stromausfall weiter Mitarbeiter des Ordnungsamtes von Tür zu Tür, um Kontakt zu den Menschen in den betroffenen Gebieten zu halten. Außerdem haben 3 Schwimmbäder in der Nähe rund um die Uhr geöffnet. Hier können Betroffene duschen und sich aufwärmen, kostenlos. Nach dem mutmaßlichen Anschlag sind in Berlin immer noch rund 25.000 Haushalte ohne Strom. Im Iran gehen die Proteste gegen das Regime weiter. In der Hauptstadt Teheran berichten Augenzeugen von einem Sitzstreik am großen Basar. Viele Händler und Geschäftsleute protestieren, weil die Währung im Iran immer weiter an Wert verliert. Das Regime schlägt die Proteste größtenteils gewaltsam nieder. Mit einem Appell gegen Kinderarbeit haben Sternsingerinnen und Sternsinger den NRW-Landtag besucht. Unter dem Motto Schule statt Fabrik sammelten die Kinder Spenden und brachten den traditionellen Segensspruch an. Die Sternsinger-Aktion mit bundesweit 10.000 Beteiligten gilt als die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
WDR aktuell aus der Region.
In Köln stehen die Zeichen heute auf Karneval. Das designierte Dreigestirn zieht gleich in seine Hofburg ein, in ein Hotel im Zentrum der Stadt. Jochen Hilgers, WDR Köln.
Viele hundert Karnevalisten in den Uniformen ihrer Gesellschaften begleiten das designierte Dreigestirn durch die Innenstadt zur Hofburg, wie ein kleiner Rosenmontagszug. Der designierte Prinz Niklas I., Bauer Clemens und die designierte Jungfrau Enne, alle stammen aus der Prinzengarde, bekommen doch den symbolischen Schlüssel des Hauses überreicht. Dann gibt es kein Zurück, stattdessen letzte Proben für die Proklamation vor 1400 Ehrengästen im Gürzenich am kommenden Freitag.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Achtung, den Tag über kann sich immer wieder Glätte bilden. Am Nachmittag ist es bewölkt mit ein paar Auflockerungen. Nur vereinzelt gibt es noch Schneeschauer. In Arnsberg 0 Grad, in Duisburg 1 Grad und in Eschweiler 2 Grad. Morgen kommt im Tagesverlauf von den Niederlanden her Schnee. Der Wind weht örtlich stark bis stürmisch bei minus 7 bis plus 2 Grad. Die Zeit, es ist 15.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Dreieck-Bottrop und Oberhausen-Königshardt etwa 10 Minuten plus 3 Kilometer Stau. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum 15 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Und die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Duisburg-Düssern und Kreuz Duisburg-Nord etwa 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr.
WDR 5 Quarks Wissenschaft und mehr.
Mit Maria Backer ganz herzlich willkommen. Seit dem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin stellt sich ja auf vielen Ebenen gerade die Frage, zum einen, wie sicher ist die Stromversorgung, die kritische Infrastruktur. Aber gleich darauf folgt dann ja auch die Frage, was passiert denn, wenn wir über mehrere Tage oder Wochen mit einem Stromausfall oder anderem rechnen müssen? Ob nun ein gezielter Anschlag dahinter steckt oder auch ein Extremwetter oder sonstige Ausnahmesituation. Wir fragen heute, wie es im Krisenfall um unsere Lebensmittelproduktion steht. Und da schauen wir konkret in die Tierhaltung. Wir gehen also mal in die großen Ställe in unserem Land. Hier ist ein Schweinestall, aber ob Hühner, Kühe oder Schweine. Die meisten Tiere in der Landwirtschaft sind ja inzwischen in sehr fein getakteten Abläufen organisiert. Maschinell unterstützt, computergesteuert und damit auch stromabhängig. Was bedeutet es da also, wenn da mal das Netzwerk zusammenbricht?
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Genau zu der Frage, was im Krisenfall in unseren Ställen los ist, dazu forscht unser heutiger Gast, Dr. Josef Efken, Agrarwissenschaftler am Thünen-Institut in Braunschweig. Und jetzt ist er aus Hannover zugeschaltet. Herzlich willkommen bei WDR 5.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Was haben Sie gedacht, als am Wochenende diese Meldung kam? Stromausfall in Berlin, Anschlag auf eine Kabelbrücke, 30.000 Haushalte ohne Strom.
Ja, passt. Passt in die Situation, die wir zurzeit haben. Ungewöhnlich fand ich, ja, ich persönlich, ich kann das natürlich überhaupt nicht einschätzen, dass doch jetzt so lange immer noch Haushalte ohne Strom sind. Ich hatte eigentlich vermutet, dass so etwas schneller behoben werden kann, aber ja, offensichtlich habe ich keine Ahnung, wie kompliziert es da gerade ist.
Ja, hat ja alles Gründe, ne? Kann man herleiten. Wir hatten gestern dazu einen Experten hier auch. Aber die andere Seite, die Berliner Haushalte, für die ist es gerade sicherlich auch heftig. Die meisten Menschen, sag ich mal, können immer noch woanders hingehen, um sich aufzuwärmen oder was zu essen. Mastschweine gehen eher nicht auswärts essen. Gucken wir in den Stall. Was hängt in der Massentierhaltung alles am Strom? Jetzt erstmal nur als Schlagwörter, Efken.
Die Fütterung, die Lüftung, die Wasserversorgung. Ich glaube, das sind die Hauptkomponenten.
Okay. Und im Kuhstall wahrscheinlich auch noch das Melken, oder?
Im Kuhstall ist es noch das Melken.
Ja,
das,
okay, aber das sind ja, essentielle. Okay, also wenn der Strom ausfällt, ja, Fütterung, Belüftung haben Sie als zweites gesagt. Das heißt, den Tieren geht dann nicht nur das Futter aus, sondern auch die Luft?
Tatsächlich. Und das hat uns selber, obwohl wir ja nun nicht fremd sind in dieser Thematik, ein bisschen überrascht. Bei der Lüftung ist es sehr zeitkritisch.
Ja,
bei,
das geht ja.
Beim Geflügelmastbetrieb sind es nach 6 Stunden, kann man davon ausgehen, dass die Tiere alle verstorben sind.
Die ersticken.
Die ersticken, genau.
Okay, das macht man sich wirklich nicht klar.
Ja, das ist gruselig.
Genau. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir im Lauf der vergangenen Jahrzehnte uns in immer mehr Abhängigkeiten begeben in der Landwirtschaft. Nicht nur dort, aber darüber reden wir jetzt. Haben wir denn in gleicher Intensität auch Backups mitgedacht?
Nee, das würde ich schon so sehen, dass man das nicht hat. Und ja, das ist tatsächlich ein Zwang einer Marktwirtschaft und eines Wettbewerbs. In einem Wettbewerb versucht man natürlich immer die Kosten zu drücken. Und das geht am besten, wenn man möglichst effizient ist. Und heißt, alle Kosten, die ich vermeiden kann, die lasse ich auch weg. Und das führt dann dazu, dass ich nicht Redundanzen habe, weil die kostenträchtig sind.
Redundanzen sind solche Backups, das ist
genau,
der wissenschaftliche Begriff dafür. Okay, naja, das ist ja ein blödes Bild, ich wollte es gar nicht sagen, aber in dem Sinne eine Milchmädchenrechnung sozusagen, weil ja die Kosten durchaus hoch ausfallen, wenn man alles so laufen ließe und ein Stromausfall, der ja gar nicht so selten passieren kann, aus welchen Gründen auch immer, der wird dann ja schon irre, und jetzt wirklich nur wirtschaftlich gedacht, schon irre teuer, wenn ein Hühnerstall komplett stirbt.
Genau, aber da muss man dann schon auch noch differenzieren. Die Verantwortlichkeit, die im Betrieb da ist, die führt natürlich dazu, dass gerade solche Betriebe mit Geflügelmast, die haben alle ein Notstromaggregat.
Wie lange hält sowas?
Ja, dann wird es ein bisschen spannend. Meistens sind diese Notstromaggregate so ausgelegt, dass sie 1-2 Tage durchaus den Betriebsablauf abdecken. Aber sie können nicht, also sie sind nicht so ausgelegt, dass man sagen kann, so einen ganzen Monat können wir das jetzt mit dem Notstromaggregat hinkriegen.
Ja. Warum befassen Sie sich eigentlich gerade in dieser Zeit mit einem eigenen Forschungsprojekt mit dem Thema Krisensicherheit? Ihr Kernthema sind ja die Märkte von Tieren und Fleisch. Wie kam es?
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, zu unserer Schande ist das nicht auf unseren eigenen, im Anführungsstrichen, Mist gewachsen.
Wir bleiben immer im Bild heute.
Wir bleiben hier voll im Thema. Sondern das war das Bundeslandwirtschaftsministerium. Da kam eine Frage, Mensch, was passiert denn eigentlich?